Bevor diese Folge losgeht, wollen wir euch nochmal einladen, und zwar einladen zu einem richtig tollen Termin, nämlich zu unserem Live-Podcast-Event. Unser Event in Essen ist schon ausverkauft, aber es gibt noch ein paar letzte Tickets für den Abend in Hamburg, meiner Heimatstadt.
Ende November sind wir da in richtig, richtig süßen Locations und freuen uns ultra, den Abend mit euch zu verbringen, euch endlich mal live zu sehen und vor allem zusammen zu lachen, zusammen auch über ernste Themen zu sprechen und dieses ganze Podcast-Feeling in die Realität zu holen.
Den Link zu den Tickets, den packen wir euch in die Shownotes. Es gibt noch ein paar restliche. Ich würde euch also empfehlen, schnell zu sein. Kommt mit eurer besten Freundin, mit einem Freund. Ihr könnt auch super gerne alleine kommen. Wir sind da und wir freuen uns riesig auf euch.
30. Der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
Heute ist eine ganz besondere Folge, ohne Katrin, dafür mit Verena und Christina. Christina kennt ihr, Verena kennt ihr nicht. Verena ist schon ganz viele Jahre meine Freundin. Wir haben damals zusammen unsere Ausbildung als Redakteurin im WDR gemacht. Also Christina, Verena und ich, die beiden kennen sich also auch. Und die beiden sind Mamas. Ihr seid ziemlich zeitgleich Mütter geworden. Ich glaube mit ungefähr 3 Monaten Unterschied. Und das ganz Besondere ist, ich bin von beiden eurer Kinder Patentante. Deshalb dachte ich, lass uns darüber sprechen, wie euer erstes Jahr Mama sein so war. Und vor allem die Frage beantworten, was ist so richtig, richtig anders, als ihr es erwartet hättet? Und gibt's was, was ihr vielleicht auch gerne früher gewusst hättet? Erstmal, hi Verena.
Hallo ihr beiden.
Schön, dass du da bist. Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, klar. Also ich bin Verena, ich bin jetzt 37 Jahre alt und ich wohne in Köln mit meiner Tochter jetzt, fühlt sich immer noch komisch an, das zu sagen, und meinem Partner, der heißt Jakob. Ich sag mal den Namen, weil der kommt bestimmt noch öfter vor, wenn wir über das Elternzeitschlamassel sprechen. Genau, und wir drei sind Freundinnen, wir kennen uns ja von unserer Ausbildung und ich bin Journalistin. Aber im Moment noch in den letzten Zügen der Elternzeit.
Wie lange hast du noch?
Oh, das ist ganz big news. Ich kann früher wieder arbeiten. Ich freue mich mega und deswegen habe ich jetzt nur noch so 3 Wochen.
Darüber werden wir gleich sprechen. Du hast deine Elternzeit verkürzt, weil du es nicht mehr ausgehalten hast. Okay, lasst uns einen Schritt zurückgehen und zwar nochmal in die Zeit springen, in der ihr beide noch keine Mütter wart. Vielleicht als ihr schwanger wart oder auch noch davor. Hattet ihr eine Vorstellung davon, wie euer Leben als Mama sein wird?
Soll ich mal anfangen wieder?
Ja.
Okay. Also ich war ja mit die Erste in unserem Freundeskreis, die Kinder bekommen hat und deshalb hatte ich nicht so ein super Vorbild, also so oder so super viele Vorbilder oder generell Menschen, an denen ich mich orientieren konnte. Die Schwestern von Moritz hatten Kinder und da habe ich das immer gesehen und habe gedacht, ach krass, so sehr muss ich das Leben mit Kindern ja gar nicht verändern und daraus ist glaube ich auch so mein Ansporn klingt jetzt so doof, aber meine Vorstellung entstanden, dass ich mein Leben mit Kind gar nicht so sehr verändern muss.
Mhm. Wir sprechen gleich drüber, ob das auch so ist, ob sich dein Leben nicht so sehr verändert hat. Verena, vielleicht du einmal. Hattest du eine Vorstellung davon, wie dein Leben als Mama sein wird?
Ich glaube, ich war ziemlich unbefleckt, würde ich mal sagen. Für mich war das so eine carte blanche, weil ich in meinem Umfeld, also von meinen engsten Mitmenschen hatte niemand Kinder und deswegen habe ich mich da irgendwie so drauf eingelassen und dachte aber, boah, es wird bestimmt super krass schlimm und Grenzerfahrungen wegen fehlenden Schlafs und so weiter. Also ich habe eher so mit Überforderungen gerechnet als mit Unterforderungen, aber ich hatte nicht so eine greifbare Vorstellung, nee.
Ja, ich muss auch sagen, bis zu dem Tag, als Romy kam, habe ich mich auch nie, also hatte ich nie ein Bild vor Augen, wie ich als Mutter bin. Also es war, das ging einfach nicht in meinen Kopf.
Würdet ihr oder Verena, würdest du vielleicht auch ganz konkret rückwirkend sagen, dass deine Vorstellung, irgendwie jetzt wo du Mutter bist, dass das irgendwie richtig oder falsch war oder anders ist jetzt?
Christina, ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben kannst, aber als ich noch nicht Mutter war, gab es so manche Menschen, die bereits Mütter waren und die dann manchmal so einen Satz gebracht haben, ja, du kannst das ja nicht verstehen, weil du bist ja noch nicht Mutter. Und ich fand das immer super überheblich, aber das ist ja so ein Totschlagargument, da kannst du nichts sagen. Und jetzt, wo ich selber Mutter bin, finde ich wirklich, das ist so ein Quatsch, dieser Satz. Und eigentlich ist es nur die Faulheit, echte Argumente für seine eigene Position zu finden oder auch die fehlende Fähigkeit, gute Argumente für die eigene Position zu finden. Und dann flüchtet man sich in so ein, du hast ja eh keine Ahnung, du kannst das gar nicht wissen, weil du nicht Mutter bist. Und damit sprichst du dem anderen ja jegliches Mitspracherecht ab. Und das finde ich sowas von großem Quatsch, weil auch wenn du Mutter bist, oder sagen wir, wenn du Elternteil bist, kannst du trotzdem nicht bei den anderen mitreden und trotzdem gilt noch der gesunde Menschenverstand. Ich meine mit diesem, du kannst trotzdem nicht bei den anderen mitreden. Jedes Kind ist so wahnsinnig unterschiedlich und ich sehe das jetzt bei mir und Freundinnen, die Kinder haben. Mhm. Unser Leben ist komplett anders. Was bei denen ein Riesenproblem ist, ist bei uns kein Problem. Aber das weißt du ja nicht, was für ein Kind du bekommst.
Ja, voll. Dieser Pauschalsatz ist halt dann auch oft verletzend, ne? Also davon würde ich jedem raten, einfach Abstand zu nehmen, das zu sagen. Aber für mich steckt schon so ein kleines bisschen Wahrheit drin, weil ich das an mir selber gemerkt habe, dass es wirklich Situationen gibt, die ich erst einschätzen kann, nachvollziehen kann, seitdem ich Mama bin, wo ich vielleicht früher auch mit mehr Unverständnis reagiert habe. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich kann, irgendwie 19:30 passt mir nicht, weil da geht das Kind ins Bett. Da muss ich ehrlich sagen, auch als ich schon Mama war in den ersten Monaten und wir keinen Rhythmus hatten, da und Romy einfach immer überall geschlafen hat, da habe ich auch gedacht, ja, mein Gott. Aber mittlerweile muss ich sagen, wo die in der Kita ist und so einen krassen Rhythmus hat, ich verstehe das schon mehr und ich glaube, das kann ich auch jetzt nur verstehen, weil mein Kind jetzt halt über ein Jahr ist und in der Kita ist und halt 12 Stunden schlafen muss, damit irgendwie unser Leben funktioniert.
Mhm. Aber meinst du nicht, dass auch jemand, der keine Mutter ist, schon die Möglichkeit hat, das zu verstehen?
Ich glaube, es sollte eigentlich möglich sein, dass das Menschen auch ohne Kinder verstehen. Ich kann es aber absolut nachvollziehen, wenn man das nicht kann.
Christina, du hast im Podcast ja schon viel über deine Schwangerschaft auch erzählt. Ich verlinke nochmal eine ganz spezifische Folge unten in den Shownotes drin. Bei dir war es ja, auch das hast du schon öfter erzählt, zum Ende hin so ein bisschen beschwerlicher. Ich erinnere mich dran, Verena, wir beide sind zum Beispiel es war im 9. Monat oder so, da sind wir so einen halben Tag wandern gewesen. Mhm. Und du warst so ultra fit. Also das zeigt, finde ich, auch nochmal, wie unterschiedlich natürlich auch einfach Schwangerschaft sind und Körper sind und das eine ist jetzt nicht besser als das andere. Man kann nichts dafür, wie der Körper funktioniert. Ich erzähle das also nur, um nochmal zu verdeutlichen, dass wirklich alles, was wir hier erzählen, super individuell ist und sich einfach nichts verallgemeinern lässt. Und Verena, während deine Schwangerschaft jetzt zumindest aus meiner Perspektive super easy verlaufen ist, war es ja dann direkt nach der Geburt gar nicht mehr so easy. Willst du uns mal in die Zeit danach mitnehmen, wie es dir ging?
Ja, vielleicht noch ein Wort zu davor. Also ich fand auch die Schwangerschaft super easy und habe mich total gut gefühlt. Mir haben die Hormone irgendwie ein gutes Gefühl gemacht, bei anderen ist das ja anders. Also auch da, man steckt da nicht drin. Aber man muss ja auch sagen, ich hatte davor, zwei Fehlgeburten und davor die Zeit war eigentlich richtig mies. Und das würde ich auch schon so zur Kinderkriegenzeit zählen. Und das war dann die dritte Schwangerschaft und da dachte ich mir immer, okay, alle guten Dinge sind drei. Es wird jetzt einfach gut gehen und aber insofern, es war nicht nur super easy, diese Kinderkriegenzeit.
Das stimmt, ja.
Und danach, das war total crazy, weil ich natürlich erwartet habe, dass es irgendwie ein Blitz über mir einschlägt und ich voller Liebe bin und ich sowas noch nie gefühlt habe und all das passiert und es ist einfach nichts passiert. Also nichts.
Von den Gefühlen
her? Ja, genau. So emotional. Ich weiß noch, dass ich im Krankenhaus lag in der zweiten Nacht und dann kam eine Hebamme und sagte, oh ja, das ist ja auch so toll und man kann sich das ja einfach nicht vorstellen, dieser erste Moment, wenn man das Kind in den Armen hat und diese ganzen Gefühle. Und ich war so innerlich, so mein Hals wurde immer enger und ich war so, shit, das fühle ich auch nicht, das auch nicht, Mist. Dann dachte ich so, okay, vielleicht ist es auch Erwartungsmanagement und gut, ich warte mal ab. Und dann habe ich immer so bei anderen Müttern nachgefragt, wie viel die eigentlich so fühlen und so ganz vorsichtig und habe mich versucht, so ein bisschen abzugleichen. Aber eigentlich habe ich wirklich monatelang, also ich glaube so 2-2,5 Monate habe ich einfach nichts gefühlt. Ich war wie so ein Astronaut und dachte aber irgendwie, das ist bestimmt normal, weil es ist ja jetzt alles anders und ich muss da erst reinwachsen. Und ich meine, es sagt uns ja niemand, wie man sich fühlt.
Doch, man, es wird einem gesagt, man empfindet pure Liebe.
Ja, genau.
Ab
stimmt.
Tag 1.
Stimmt, das ist das einzige Narrativ, was gibt. Und das war bei mir nicht anwendbar. Und dann war ich so, ah, okay, fail, muss ich jetzt irgendwie reinwachsen. Mist. Und auch irgendwie so ein schlechtes Gewissen, so, boah, wie undankbar bin ich denn? Ich wollte jahrelang dieses Kind. Das ist super süß, das Kind. Wo ist mein Gefühl? Hallo. Boah, ja. Und dann, ich weiß noch, Claire weiß noch, als ich Weihnachten bei dir saß, also ich lag bei Claire auf der Couch und war wirklich so lost. Also ich hatte keinen Kontakt zur Außenwelt und war so, boah, ich glaube auch, diese Beziehung geht nicht weiter. Und es war so 2 Monate nach der Geburt. Und dann hat mich irgendwann eine Freundin, der bin ich auch immer noch so dankbar dafür, die Psychotherapeutin ist, hat sie mir gesagt, sag mal, Verena, magst du eigentlich mal so einen Test machen auf postpartale Depressionen? Und dann habe ich erst gesagt, so, nein, Quatsch, ich doch nicht. Ich krieg doch alles hin. Und ich bin ja morgens aufgestanden, das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich habe super funktioniert und so weiter. Und dann habe ich so über Nacht gedacht, ja gut, irgendwie, vielleicht könnte ich es ja mal mir angucken. Und dann hatte ich, ich glaube, 9 von 10 Punkten und habe total angefangen zu heulen.
Was waren das für Punkte? Also das war dieser Test, meinst du?
Ja, genau. Also es gibt so einen wissenschaftlich fundierten Test und das sind so Sachen wie, gibst du dir häufiger die Schuld, wenn Dinge schieflaufen, obwohl du eigentlich nichts dafür kannst? Oder fühlst du einfach viel weniger als sonst?
Ich weiß noch, in der Zeit hast du oft so zu mir gesagt, auch wenn wir so Mittagessen waren, wir wohnen super nah beieinander, nur so 5 Minuten zu Fuß voneinander, dann warst du auch oft so, ich fühle einfach gar nichts, hast du immer gesagt. So, ich weiß einfach gar nicht, ist das normal? Ich war immer so, ich weiß auch nicht, was normal ist. Keine Ahnung.
Das war so schlimm.
Was hast du dann gemacht? Du hast gerade gesagt, deine Freundin hat dir gesagt, oder man könnte dann irgendwie zu einem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin gehen.
Genau, ich bin direkt zu einer Psychiaterin gegangen, weil mir war klar, das ist was Stoffliches und ich will auf jeden Fall Medikamente haben. Ich brauche jetzt auch keine Gesprächstherapie, sondern das ist klar durch Hormonwechsel etc. verursacht. Dann bin ich noch in der Woche, habe ich einen Termin bekommen, bin dahin, habe direkt Medikamente bekommen und 2 Wochen später ist so das Leben wieder in mich zurückgekommen. Und die 2 Wochen musste man echt durchhalten, weil es da sich erstmal nicht viel verändert. Genau, was ich auch hatte, war so eine Unsicherheit. Ich habe mich so instabil gefühlt. Ich bin sonst so jemand, ich gehe raus, ich mache Dinge und alles ist gut und ich packe das Leben an. Und auf einmal war ich so shaky, so, oh, kann ich jetzt überhaupt vor die Tür gehen? Wow, ich bin so nackt und verletzlich.
Und dann nach diesen 2 Wochen Medikamente hat sich dein Körper wieder eingependelt?
Ja, dann habe ich wieder was gefühlt. Ich habe das am meisten gemerkt, weil ich sonst immer in Jakobs und meiner Beziehung so Impulse hatte, so impulsive Emotionen, dass ich ihn angeguckt habe und gedacht habe, boah, ich finde dich einfach richtig toll und ich bin richtig froh, dass du jetzt hier bist. Und das hatte ich in dieser Zeit einfach nicht mehr.
Christina, vielleicht auch an dich die Frage oder an euch beide. Hattet ihr auf dem Schirm, dass das passieren kann? Also, dass postpartale Depressionen ein Ding sind?
Ich weiß nicht, ob das genau das gleiche ist wie Wochenbettdepressionen oder ob das dann noch ist noch was anderes, ne? Also Wochenbettdepressionen, das habe ich tatsächlich durch unsere journalistische Arbeit auf dem Schirm gehabt und habe schon auch sehr gehofft, dass das nicht passiert. Und ich hatte es ja tatsächlich auch nicht. Aber ich habe mich damit im Vorfeld beschäftigt.
Ich wusste auch, dass es das gibt. Ich glaube, es ist nochmal hilfreich zu differenzieren zwischen Wochenbettdepression und postpartaler Depression. Also postpartal ist so ein übergreifender Begriff. Aber diese Wochenbettdepressionen sind wirklich nur so in den ersten 8 Wochen. Und da ist es eher so, dass man übermannt wird von Gefühlen und ganz viel weint und sowas. Und das hatte ich zum Beispiel null. Auch da habe ich nichts gefühlt. Und dieses Langfristige, was ich dann erlebt habe, war eben ganz anders. Und das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Nee, das hätte ich auch nicht gewusst.
Und wie gut, dass man dann im Umfeld einfach jemanden hat, der einen darauf hinweist, ne? Weil wie oft du gesagt hast, ich weiß einfach nicht, was mit mir gerade falsch ist.
Ja. Ja, und wie schlimm, wenn man diese Person nicht hat. Also, ich meine, ich hatte es nicht. Ich habe das in anderen Situationen häufig gemerkt, weil auch bei mir war das so, dass ich keine Freudentränen hatte, als Romy das erste Mal auf meiner Brust lag. Oder weil es sich einfach so total normal angefühlt hat. Aber ich habe das auch nicht, so dieses krasse Feuerwerk von Emotionen gespürt. Und war aber trotzdem happy. Aber es waren auch so kleine Momente, wo ich mir gedacht habe, naja, aber eigentlich wurde mir das doch anders erzählt, wie das ist. Und ich sehe immer Bilder von Freundinnen, Bilder in Social Media, wo Frauen einfach völlig verheult sind, weil sie ihr Kind das erste Mal auf der Brust haben, oder Podcasts, in denen erzählt wird, das war der krasseste Moment meines Lebens. Will ich den gar nicht absprechen, ne? Ist bestimmt so, aber ich habe das nicht gefühlt. Und das waren so Momente, in denen ich auch gedacht habe, krass, ist mit mir jetzt irgendwas falsch? Mhm. Und dann bin ich aber schnell dahin gekommen, dass ich einfach so bin, weil ich das schon in den letzten Jahren häufig gemerkt habe, dass mir so große Events wie zum Beispiel auch heiraten oder die Schwangerschaft an sich, dass man weiß, dass man schwanger ist, kein Feuerwerk ausgelöst hat. Und ich aber trotzdem total glücklich war. Aber nur weil ich diese Erfahrung schon hatte, konnte ich das in dem Moment einordnen.
Ich finde das voll spannend, dass ihr das beide sagt, weil ich war ja bei euch beiden total nah dran. Und auch bei dir zum Beispiel, Verena, war ich ja super nah dran, auch einfach örtlich nah dran. Und ich wusste schon, irgendwas ist jetzt bei dir konkret, stimmt nicht. Also wirklich körperlich stimmt nicht. Aber ich hätte das nicht zuordnen können. Ich habe keinen Connect gemacht, weil ich darüber einfach nicht aufgeklärt war. Ich meine, ich war jetzt auch noch nie schwanger. Und es ist so eine krasse Erwartungshaltung. Das sind ja irgendwie so ein bisschen zwei verschiedene Dinge. Einmal dieses so, man weiß darüber so wenig, was jetzt wirklich diese Depression angeht. Deshalb kann man irgendwie auch nicht seinen Freunden sagen, oder ich konnte das nicht, ich konnte dir nicht sagen, meinst du, da stimmt was nicht. Und bei diesem Thema, was du gerade meintest, Christina, so dieses, es wird so viel Glück erwartet. Ich denke, sie das ja auch immer nur. Ich sehe ja auch nur happy, happy Mütter, die irgendwie auf die Welt ihre Kinder bringen, pressen und dann oder rausgeholt werden. Und dann ist man so, ja, best day in my life.
Die gibt's bestimmt auch. Genau, die gibt's bestimmt auch ganz viel. Aber ich glaube, es gibt schon auch viele Frauen, bei denen ist das nicht so krass. Und die fühlen sich dann einfach falsch. Und ich würde mir schon wünschen, also vielleicht wird das auch gemacht. Ich kenne ja jetzt nur meinen Fall. Aber dass man entweder, wenn man eine Hebamme hat, die auch zur Vorsorge schon kommt in der Schwangerschaft oder in der gynäkologischen Praxis, in der man ist, dass man da einfach vor der Geburt schon drauf vorbereitet wird. Also das war ja so vor ein paar Jahren die Debatte, dass man Frauen auch mehr darauf vorbereiten sollte, dass es auch ein Kaiserschnitt werden kann, weil viele das ja oft gar nicht in Erwägung gezogen haben und dann ist man in der Situation und wird damit völlig überfordert. Das ist ja eine Sache, die sich langsam entwickelt oder teilweise auch schnell entwickelt. Aber gerade dieses Thema Depression, Erwartungshaltung, das fände ich schon eigentlich Aufgabe von solchen Stellen, weil das so entscheidend ist in dieser Zeit.
Ja. Ich habe gerade noch mal gedacht, weil Christina das sagte mit diesem sich falsch fühlen, da kann ich so relaten und ich habe das auch immer noch, dass ich mich so hinterfrage, ist das jetzt okay, so zu fühlen? Und ich glaube, es wäre schön, wenn man generell aus dem ganzen Kinderkriegen dieses ganze Normative rausnehmen würde, so, so hat es zu sein. Denn es ist komplett unterschiedlich, wie man sein Kind erzieht, wie man mit dem lebt, was man fühlt und so weiter. Und ich merke auch, dass mich das ja immer noch beeinflusst und ich mich frage, ist das jetzt okay so? Fühle ich jetzt genug?
Werbung. Boah, ich freue mich so sehr. Morgen kommt meine HelloFresh-Box und ich habe mir wahnsinnig leckere Gerichte für diese Woche ausgesucht.
Oh, okay, erzähl, welche Gerichte gibt's diese Woche?
Bei uns gibt's diese Woche Enchiladas mit rauchiger Tomatensauce, Linguine al Limone mit grünem Spargel und Moritz hat sich den veganen Crispy Schickimicki-Burger ausgesucht, den mit Ofenkartoffeln.
Boah, das klingt nach einer so guten Auswahl. Ich glaube, tatsächlich, da lasse ich mich mal inspirieren von dir, weil die Linguine, die könnten eine gute Abwechslung zur Pasta Burrata sein.
Definitiv. Ich liebe es einfach, dass ich mich nicht ums Einkaufen kümmern muss und weiß, dass einfach alle Zutaten in den richtigen Mengen dabei sind. So wird einfach nichts verschwendet und ich kann mich auch in stressigen Arbeitsphasen darauf verlassen, dass ich mittags alles zu Hause habe, um ein schnelles und vor allem leckeres Mittagessen zuzubereiten.
Eure HelloFresh-Boxen könnt ihr ganz flexibel im Abo bestellen, euch den Wochentag für die Lieferung einfach aussuchen und jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr zum Beispiel mal im Urlaub seid oder eine Portion mehr braucht, wenn eure Cousine oder eure beste Freundin zum Beispiel mal zu Besuch kommt.
Ihr könnt auch auf eure nächste Mittagspause
richtig sparen mit dem Code 30, alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland könnt ihr bis zu 120 Euro sparen, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig.
Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Shownotes gepackt und denkt an unseren Code 30.
Ja. Ich war ja auch nach der Geburt von Romy viel in Hamburg und habe selbst mitbekommen, wie so die erste Zeit nach der Geburt für dich war. Mhm. Wie war es für dich?
Ja, total anders, als ich gedacht hatte.
Mhm, warum?
Aber ich glaube, weil ich auch mir die Zeit danach nicht vorgestellt hatte. Und das weiß ich für die nächste Schwangerschaft. Da habe ich jetzt die Erfahrung. Aber ich würde auch jeder Frau mittlerweile raten, ich rate ja wirklich selten was, aber das würde ich wirklich raten, sich einmal mit dem Wochenbett auseinanderzusetzen. Ich wusste nicht, was danach körperlich alles in einem vorgeht und was Wochenbett genau heißt. Also auch da war ich geprägt von die erste tolle, magische Kuschelzeit. Alter, wenn magisch, nichts daran war für mich magisch. Gekuschelt habe ich auch nicht, weil ich einfach meinen Space brauchte und Romy auch kein Kuschelbaby war. Und es war wirklich einfach, du blutest die ganze Zeit, du hast so mega fette Einlagen drin. Dann, ich hatte ja dann noch einen Dammschnitt, das muss es ja, also diese Geburtsverletzung, das ist ja an sich auch schon was total Krasses, worum man sich dann nebenbei kurz kümmert. Dann musst du stillen. Und es wird einem so suggeriert, dass das Stillen das Normalste der Welt ist, was es vielleicht auch ist, aber es ist definitiv nicht das Intuitivste. Und diese ganzen Sachen einfach neu zu lernen, das wusste ich einfach nicht, wie aufwendig das ist und vor allem auch, wie krass beschäftigt ich kann ja nur für mich sprechen, ich mit meinem eigenen Körper war. Und damit hatte nochmal gar nichts zu tun, dass ich auf einmal Mama war und dass Romy als zusätzlicher Mensch in meinem Leben war. Für mich war es ab dem Moment, als sie da war, einfach so, als wäre es nie anders gewesen. Also das war schön. Aber das hat mich ja noch nicht mal mehr beschäftigt, diese Umstellung. Sondern ich hatte nur die Sache mit meinem Körper und das fand ich so krass.
Ich hatte das auch nicht erwartet. Also ich habe ja eine Schwester, die schon viele Kinder bekommen hatte, zu dem Zeitpunkt, als du dein erstes Kind bekommen hast. Mhm. Und habe die Wochenbettzeit aber irgendwie bei der nicht so mitbekommen, weil ich natürlich auch nicht vor Ort war. Ich war halt immer zu Besuch für mal eine Stunde oder so. Und jetzt da, ich war ja wirklich tagelang und auch Nächte dann da, alleine, wie lange Toilettengänge gebraucht haben.
Es ist so krass, wirklich.
Abgefahren.
Ja, man muss jedes Mal die Wunde ausspülen. Also man muss auch sagen, jedes Wochenbett ist ja total unterschiedlich. Jede Frau ist total unterschiedlich. Nicht jede Frau hat Geburtsverletzungen. Es gibt auch Frauen, die stehen nach 2 Tagen wieder auf, als wäre nichts gewesen. Und es gibt auch Frauen, die sagen, ja, es war diese magische Kuschelzeit. Ist auch okay. Aber auch da, es ist halt krass, dass nur dieses Bild überliefert ist und alles daneben irgendwie keinen Platz findet.
Christina, du hast das Thema Stillen angesprochen. Und ich glaube, was mich so ultra umgehauen hat bei euch beiden, ist, wie viel Zeit das einfach kostet. Also mir war nicht klar, dass man das jeden Tag stundenlang machen muss. Und ich habe im Vorfeld auch in der Community bei Instagram gefragt. Und vielen war das auch nicht klar. Also viele haben geschrieben, so sie dachten auch, das sei einfach super easy. Das kann man halt als Frau. Aber dass einige auch gesagt haben, das war einfach ein Kampf. Und ich habe, also einige haben auch geschrieben, ich habe einfach aufgegeben, es hat nicht geklappt. Das hat so weh. Verena, wie hat das bei dir geklappt? Hast du das gerne gemacht?
Also es hat tatsächlich bei mir von Anfang an super geklappt und ich hatte da jetzt nicht so eine große Emotionalität zu. Ich habe es jetzt nicht besonders gerne gemacht, auch nicht ungerne. Ich habe es halt gemacht, war okay und manchmal ein bisschen lästig, ne? Wenn man dann im Restaurant ist oder in der Bahn. Mir war auch nicht klar, dass ein Kind einfach so oft trinken muss. Und dann, das musste ich echt erstmal lernen, wenn das Kind schreit, dass es eigentlich heißt, ich habe Hunger. Aber ich muss auch sagen, ich habe total oft dabei WhatsApp-Nachrichten geschrieben und deswegen kommt mir es gar nicht so vor, dass es so viel Zeit letztlich gekostet hat, weil die Zeit hätte ich ja sowieso bei WhatsApp verbracht.
Ich sehe manchmal bei Instagram im Internet so einen moralischen Zeigefinger, wenn es um Stillen und Handy geht. Mhm. Zumindest aus meiner Nicht-Mama-Perspektive. Das ist jetzt nicht Erwartung versus Reality in dem Punkt, aber so ein bisschen, es kostet viel Zeit, man macht dabei Dinge, weil man hat einfach viel Zeit. Habt ihr euch über diesen moralischen Aspekt Gedanken gemacht?
Ja, Claire, genieß doch bitte mal die 8 Stunden am Tag Zweisamkeit mit deinem Kind. Da kann einfach kein Handy zwischenstehen. Also ich glaube,
wenn du das Prinzip hast, dass du dich komplett auf dein Kind konzentrieren willst, do it, aber lass dann bitte die anderen auch ihre Nachrichten beantworten, weil es ist am Anfang ohne Scheiß. Ich habe 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden gestillt. Also du bist am Abend, saß ich da und war so, was habe ich eigentlich heute gemacht? Mhm. Ach ja, ich hatte ja einen Vollzeitjob, ich habe ja gestillt. Und also ich konnte das tatsächlich nicht so gut dabei WhatsApps beantworten, weil ich 2 Dinge gleichzeitig einfach schlecht kann. Habe dann Fernsehen geguckt, so habe mich aber dann auch nicht so krass auf Promi konzentriert. Warum lassen wir nicht einfach die Leute machen, was sie wollen?
Ja, voll. Habt ihr das Gefühl, dass euch das Stillen so ein bisschen Unabhängigkeit weggenommen hat? Weil ich meine, 8 Stunden ist schon lang.
Ist schon krass.
Ihr wart ja schon auch dafür verantwortlich, dass dieses Kind Essen hat.
Ja, aber diese 8 Stunden waren bei mir zumindest so, war auch nur ganz am Anfang. Also so während des Wochenbetts, und da konnte ich ja eh nichts anderes machen. Und deshalb war das auch okay. Aber ich habe auch nach 3 Wochen angefangen abzupumpen, weil ich ja relativ früh auch wieder angefangen habe zu arbeiten und auf Workshops war und deshalb das funktionieren musste, die Ernährung ohne mich. Mhm. Und ich war auch dann nach 4 Wochen, nachdem das dann die erste Woche gut geklappt hatte mit dem Stillen, auch abends wieder aus mit Freundinnen. Mhm. Und das habe ich schon gemerkt, dass mir das total gut getan hat, das Gefühl, dass mein Kind nicht von mir körperlich abhängig ist. Mhm. Und das würde ich immer wieder so machen.
Ja, wie war das bei dir, Verena?
Ziemlich ähnlich wie bei Christina. Ich habe nämlich ganz viel Christina nachgemacht. Du hast mir dann immer gesagt, so Verena, jetzt ist Woche 3, fang mal an mit dem Abpumpen. Und ich, super, welche Flasche muss ich nehmen? Ich hatte nämlich nie Lust, mich selbst zu informieren. Und dann hat Christina mir ganz viele Tipps gegeben. Also habe ich das genauso gemacht, weil ich wollte auch, dass das Kind echt unabhängig von mir sein kann. Weil ich so einen Grundsatz verfolge, nämlich Elternwohl geht vor Kindeswohl. Natürlich nicht in so drastischen, jetzt lebensbedrohlichen Dingen oder so, aber so als Baseline-Einstellung geht für mich das Elternwohl vor dem Kindeswohl. Weil nur wenn es mir gut geht, kann ich mich auch gut ums Kind kümmern. Und mein Kind wird keinen bleibenden Schaden haben, weil ich jetzt WhatsApp-Nachrichten geschrieben habe, als ich sie gestillt habe. Oder weil sie mit 3 Wochen die Flasche bekommen hat. Und ich glaube, dass es eher so einem Kind auch ganz gut tut, wenn es so ein bisschen, ja, so gesunde Vernachlässigung ist und es so ein bisschen mitlaufen muss. Und dann ist es halt mal nicht ideal. Ja, so what? Dann ist es mal nicht die perfekte Umgebung fürs Kind. Es ist laut, es konnte jetzt nicht schlafen. Ja gut, dann ist es so.
Ihr habt gerade gesagt, ihr habt euch beide über diesen Still-Abpump-Prozess so ein bisschen die Unabhängigkeit auch genommen. Also ich will damit sagen, ihr habt das gemacht, damit ihr zum Beispiel auch mal rausgehen konntet mit Freundinnen, nicht komplett dafür verantwortlich wart, dass dieses Kind was essen kann und so. Jetzt gibt's ja einen Punkt, der ist genauso essentiell wie Essen, und zwar Schlafen. Für beide, für Eltern, aber auch für Kinder. Und zum Beispiel hab ich eine Nachricht gestern gelesen bei Instagram, da hat eine geschrieben, ich dachte voll naiv, dass Babys überall schlafen, das tun sie aber gar nicht. Und eine andere hat geschrieben, boah, es war voll naiv, weil ich einfach gedacht habe, dass sie auch besser schlafen. Wie war das bei euch?
Also dieser Punkt, ich dachte, dass Kinder überall schlafen, also auch da glaube ich wieder, ich kann immer nur für mein Baby sprechen. Am Anfang war das schon auch bei Romy so, dass die überall schlafen konnte, ne? Dann hatte man die einfach in der Trage, dann sind wir irgendwie auf eine Party gegangen, hat die Ohrschützer aufgekriegt, war alles in Ordnung. Aber das ist jetzt anders. Also die ist jetzt ja auch schon 1 Jahr und 2 Monate und die ist jetzt halt kein Baby mehr, sondern ein Kind. Und es funktioniert einfach nicht, die abends irgendwo mit hinzunehmen und dann dieses Klischee, was man früher hatte, ja, leg die doch einfach auf die Bank, dann schläft die schon. Macht die halt nicht. Und das bedeutet dann aber für mich, dass ich eine wahrscheinlich schlimme Nacht habe, die ich mir überhaupt nicht erlauben kann, weil ich am nächsten Tag halt wieder früh aufstehen muss, um zu arbeiten, und die für Romy auch einfach nur todesanstrengend ist, weil die dann auch nicht ihre 12 Stunden schläft und übelst fertig in die Kita geht. Also es ist so eine Lose-Lose-Situation, und das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass das einfach sich auch verändern kann. Also, dass man nicht davon ausgeht, dass das immer so bleibt. Aber so grundsätzlich mit dem Schlafen, das war natürlich schon hart, dass man auf einmal nachts immer angeschrien wurde, weil da ein Baby ist, was Hunger hatte. Also Romy war eine verhältnismäßig gute Schläferin, aber das erste Jahr haben wir schon nicht durchgeschlafen. Aber das war tatsächlich auch was, womit ich komplett gerechnet habe. Und deshalb konnte ich damit okay umgehen.
Wisst ihr, was ich so krass fand? früher, bevor ich ein Kind hatte, war immer so mein Bett, so oder unser Bett, so ein Safe Space für mich. Ich habe mich so gefreut, ins Bett zu gehen, habe noch was gelesen, dann geschlafen, fand es war total positiv konnotiert. Und dann war auf einmal das Baby da und es war so, oh mein Gott, es wird wieder Abend. Boah, ich weiß gar nicht genau, was ich tun soll. Wie wird das? Boah, ich weiß noch, diese erste Nacht war ich so echt Stunde um Stunde. Boah, okay, es lebt immer noch. Alles klar, wir haben wieder eine Stunde geschafft. Ja. Und es gibt ja überhaupt keine Anleitung. Ja. Was machst du jetzt? Oder was kommt auf dich zu? Es ist so eine Blackbox. Das fand ich richtig unheimlich.
Bist du so müde, wie du dachtest, dass du sein wirst, Verena?
Nee, gar nicht. Ich habe gedacht, dass das alles viel schlimmer wird mit dem Schlaf. Und das ist eigentlich okay. Ich glaube, jede Mutter, jede Eltern haben so die individuellen Herausforderungen. Ich habe vielleicht welche mit Elternzeit und postpartalen Depressionen und andere haben Schlaf und Schreien oder. Ich habe mich gestern noch mit einer Freundin getroffen, die zeitgleich ein Kind bekommen hat und die hat ganz andere Herausforderungen. Und da haben wir mal gesagt so, ey geil, dass wir nicht deine und meine Herausforderungen in einer Person haben, weil dann müssten wir wirklich diese Kinder zur Adoption freigeben.
Oh mein Gott, stimmt.
Werbung. Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun.
Ich bin schon auch ein bisschen neidisch, dass es für dich nach vor mir geht. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit dir da war und ich liebe das ja sowieso. Also neue Länder, neue Kulturen und neue Sprachen zu entdecken. Ich würde aber sagen, dass gerade bei Sprachen noch wirklich Luft nach oben ist bei mir. Wenn wir nämlich morgens immer bei Raffalett, also im Café direkt am Strand, Cappuccino trinken gehen, dann bin ich die Einzige, die auf Englisch bestellt und nicht auf Spanisch.
Aber Claire, dann habe ich jetzt die perfekte Lösung für dich, wie du das für das nächste Mal änderst. Und zwar mit Bubble, der Sprachlern-App. Da kannst du für den nächsten Formi-Trip eine Runde Spanisch lernen. Und ich habe mir überlegt, ich will ein bisschen Schwedisch lernen für den nächsten Urlaub im Schwedenhaus von meinen Eltern. Der steht nämlich auch jetzt im Sommer an.
Das finde ich auch eine richtig, richtig gute Idee. Ihr könnt mit Bubble nämlich 14 verschiedene Sprachen lernen, direkt am Laptop oder über die Bubble-App auch unterwegs. Die Lerneinheiten sind 10 bis 15 Minuten lang und sind damit auch perfekt für den Weg zur Arbeit in der Mittagspause oder vielleicht auch kurz vor knapp auf dem Weg nach Formi am Flughafen noch.
Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können dann zukünftig unseren Iced Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben.
Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest. Also es ist eine kleine Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen.
Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch. Mit dem Code 30, also Englisch 30, THIRTY, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für 6 Monate und bekommt weitere 6 Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen.
Der Code ist bis zum 31.05. gültig. Das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen.
Alle Infos findet ihr auf bubble.com/audio. Das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt. Und denkt beim Bestellen an unseren Code 30.
Listen to this Acast show ad-free on Amazon Music with your Prime membership or subscribe wherever you get your podcasts.
Du hast gerade das Thema Elternzeit angesprochen und vielleicht können wir einmal über eure unterschiedlichen Elternzeit- bzw. Betreuungsmodelle reden, um einmal noch zu verstehen, wenn wir gleich auch zum Thema Partnerschaft und so kommen. Ihr seid ja beide in einer Beziehung, also ihr habt ein Kind bekommen, ihr seid in einer Beziehung. Wie habt ihr die Betreuung aufgeteilt bei euch?
Wer soll anfangen, Claire? Du darfst entscheiden.
Starte du mal.
Also bei uns, wir haben die Betreuung 50-50 aufgeteilt. Das haben wir vorher so besprochen und auch von Tag 1, ja gut, die erste Zeit, ab Woche 3 würde ich sagen, als Romy dann auch eine Flasche gekriegt hat, relativ durchgezogen, weil dann musste ich ja nicht immer stillen, sondern sie konnte auch mal die Flasche kriegen. Und dann, also wirklich alles aufgeteilt. Ob das jetzt wirklich das Spielen in Anführungszeichen mit dem Kind, also auf jeden Fall die Kindesbetreuung oder das Fertigmachen oder das Spülen abends von Flaschen oder die Nächte, die haben wir uns auch relativ schnell aufgeteilt, dass das Kind immer nächteweise gewechselt ist zwischen uns, damit die andere Person durchschlafen konnte. Das war ein Gamechanger übrigens. Und das ist auch bis heute so. Also das geht auch so ein bisschen in den Bereich Hobbys, dass wir uns abends die Abende jeweils so frei halten, dass jeder, ich gehe reiten, Moritz geht Fußball spielen, wir treffen Freunde, das machen wir übrigens auch weiterhin noch zusammen. Also das, ja, hat eigentlich total gut funktioniert.
Und wie lange warst du in Elternzeit?
Also ich war so, also nach 8 Wochen habe ich wieder angefangen zu arbeiten, aber nicht Vollzeit. Also da bin ich erstmal so mit so ein paar Stunden gestartet, weil ich muss auch sagen, das fand ich so hart. Das war richtig krass und das war auch eine Phase, in der ich krasse Selbstzweifel hatte, weil ich, so wie du das eben beschrieben hast, Verena, dass du so tatterig warst auch ein bisschen, ne? Also ich hatte zum Beispiel immer das Gefühl, mein ganzer Kopf, da ist einfach nur eine Wolke drin. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich dachte, ich habe mir nichts mehr zugetraut und das kannte ich nicht von mir, ne? Also so krass, einfach, weil ich glaube ich körperlich auch am Ende war. Also der Schlafmangel ist schon krass. Auch wenn wir ein Kind hatten, was ganz gut geschlafen hat, aber dann, du produzierst Milch, du hast die Hormonumstellung nach dem, es ist einfach crazy, ne? Und dann kommt halt wieder das Zusätzliche, dass du Arbeit hast, dich wieder um andere Menschen kümmerst und so weiter. Ja, das war hart.
Boah, das finde ich auch so krass, Christina, das war bei mir oder ist bei mir leider auch immer noch so, dass ich einfach meinem Gehirn nicht mehr vertrauen kann. Ich habe letztens einen Schlüssel einfach hier in eine Blumenvase geworfen und das ist aber eine Blickdichte.
War der in der Blumenvase?
Stimmt, da warst du ja noch da an dem Tag, Claire. Ich habe,
ja, sicher.
Ich habe wirklich, Claire kann das bezeugen, ich habe euch ja wirklich den Abend damit theorisiert, dass ich diesen Schlüssel, der nämlich auch gar nicht von mir war, sondern ich sollte den für jemanden aufbewahren, ich habe den ganzen Abend gesucht, bin unter das Sofa gekrochen, ja, und dachte, oh mein Gott.
Du hast zwei Menschen angerufen, deine Nachbarn und so.
Ich habe Menschen, die ich an dem Tag gesehen habe, angerufen und gefragt, ob ich ihnen vielleicht diesen Schlüssel mitgegeben habe. Und dann bin ich nachts nochmal aufgestanden. Es hat mich wirklich so gehaunted. Und dann bin ich irgendwie an diese Blumenvase gestoßen und dann klappert das da drin und dann hatte ich einfach diesen Schlüssel in die Blumenvase getan. Ja, und sowas passiert mir ständig. Ich kann nicht mehr meinem Gehirn vertrauen, dass ich rational denke und handele.
Ja. Krass. Und bald wirst du das aber nochmal auf einem Next Level tun müssen, weil du hast vorhin gesagt, du fängst früher wieder an zu arbeiten.
Total. Und ich freue mich so, so sehr, wieder zu arbeiten. Denn ich habe mich vor allem in der Elternzeit sehr oft unterfordert und gelangweilt gefühlt. Ich weiß, das ist ein bisschen hart, das zu sagen, weil ich war wirklich gelangweilt, Tag ein, Tag aus, nur dieses Kind mit dem Kind zusammen zu sein. Und ich habe so Bock, wieder arbeiten zu gehen. Aber es wird sicherlich auch krass und herausfordernd auf einer anderen Ebene werden.
Das heißt, du hast ein Jahr Elternzeit genommen, richtig? Beziehungsweise verkürzt es jetzt ein bisschen. Und so habt ihr euch das dann aufgeteilt, dass du quasi...
Genau. Ich muss sagen, das war auch nicht ganz freiwillig. Aber bei uns ging das nicht anders. Mein Freund ist, also Jakob ist Dokumentarfilmer. Und da macht man halt die Pläne für Projekte auch schon 1,5 Jahre vorher. Und als ich schwanger war, war schon längst klar, dass der dieses Jahr diesen großen Dokumentarfilm machen würde. Es war aber, also es war schon festgelegt, ich wollte auch nicht, dass er es aufgibt, hatte aber zur Folge, dass ich einfach das ganze Jahr machen musste, weil er jetzt immer wieder wochenweise, jetzt gerade 6 Wochen, einfach nicht da ist. Und das heißt, ich musste die komplette Elternzeit machen und das ist schon irgendwie so die Backside, das hätte ich mir anders gewünscht.
Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass du so meintest, boah, ich hätte mir das eigentlich anders vorgestellt. Kannst du beschreiben, was du dir anders vorgestellt hättest?
Also ich glaube, ich habe es mir nicht anders vorgestellt, weil ich kenne ja seinen Job. Ich wusste, dass es so kommen würde. Aber ich hätte es mir so sehr anders gewünscht, wie Christina das sagt. Weil es ist schon bei uns so, dass ich meine, er ist halt wochenweise nicht da. Natürlich habe ich hier meine Infrastruktur. Ich weiß, wie die Dinge funktionieren, wie es läuft. Und auch wenn er dann da ist, übernehme ich super viel. Wir hatten eigentlich den Deal in den Zeiten, wo er nicht auf Drehreisen ist, dass ich da auch freiberuflich hätte arbeiten können ein bisschen. Das hat leider nicht funktioniert und das finde ich schon, das ist für mich schon ein bisschen so eine bisschen bittere Pille.
Mhm. Und nochmal, ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass du meintest, so, dir war so langweilig. Was hast du gemacht den ganzen Tag? Also natürlich hast du das Kind gehabt, ja. Aber das, ja. Woher kam diese Langeweile?
Boah, Claire, was tust du, wenn du einfach morgens aufstehst und du hast aber keinen anderen, ich sag mal, Programmpunkt oder Auftrag, außer es muss mal eingekauft werden. Und ich bin ein Mensch, ich bin total extrovertiert, ja, ich liebe es, mit anderen zusammen zu sein. Kleiner Einschub, aber halt mit meinen Freunden und jetzt nicht in so Mutterzirkeln, das hat mich gar nicht abgeholt. Nur meine Freunde arbeiten ja alle. Und ich mache auch einfach gerne Dinge. Ich bin gerne aktiv und tue was. Und das ist mir einfach langweilig gewesen, jetzt nur hier zu sein, Nachmittag und mal eine Runde spazieren zu gehen oder zum Rewe zu laufen. All die Dinge, auf die ich zum Beispiel Bock gehabt hätte, Sport zu machen oder so, kannst du ja nicht machen, wenn du alleine mit dem Kind bist.
Eigentlich gibt es ja schon auch viele Angebote, auch Sport, wo man sein Kind da mitbringen kann, ne? Aber das meinst du, dass du darauf immer keinen Bock hattest?
Ja, also ich muss sagen, ich war auch am Anfang ich war mal in so einer Stillgruppe und ja, sowas wie eine Krabbelgruppe, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das wirklich nicht mein Ding ist. Denn die Menschen, die man da trifft, das sind sicher super nette Menschen, aber das Einzige, was du als verbindendes Element hast, ist ja in dem Moment das Kind. Und das heißt, es geht total viel darum, wie war eure Nacht, was für eine Milch trinkt dein Kind, nimmt dein Kind einen Schnuller? Und ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht. Auch wenn ich da im Gespräch mit Leuten bin, ich bin innerlich so gelangweilt. Und alles gut, wenn das für andere deren Ding ist und die das interessiert und darin aufgehen. Du kannst ja wirklich ein Hobby, eine Wissenschaft draus machen, welche Milch du deinem Kind gibst oder so. Aber für mich persönlich war das wirklich, ich bin da rausgegangen und dachte, krass, das war jetzt tote Zeit für mein Gehirn.
Ja, das meintest du ja oft, ne, dass dir so ein bisschen Impulse fehlen für dein Gehirn so. Ja. Christina, du hast dich ja jetzt auch nicht so diesen Gruppen angeschlossen, oder?
Doch, am Anfang schon. Also am Anfang habe ich würde sagen, bis Romy ein halbes Jahr war, habe ich schon so zwei Rückbildungskurse gemacht, die ja auch über 2 Monate oder so gingen. Und dann war ich auch mal bei so einer Krabbelgruppe. Dann hatten wir so eine private Krabbelgruppe quasi mit 4 Mamas, die wir haben gleichzeitig innerhalb von 4 Wochen unsere Kinder gekriegt. Und das habe ich schon auch sehr genossen, in diese Babybubble einzutauchen, weil ich die halt sonst in meinem Leben nicht hatte. Und fand das ja einfach cool, mich dann nur über diese Themen auszutauschen. Mache ich mittlerweile aber auch nicht mehr, weil ich tatsächlich auch wieder einen anderen Fokus in meinem Leben habe. Also ich habe ja, wie gesagt, nach 8 Wochen wieder angefangen zu arbeiten, nicht mit so vielen Stunden. Und dann, als Romy ein halbes Jahr war, habe ich wieder viel gearbeitet. Und dann hatten wir, und Romy ist dann übrigens, das muss man zur Transparenz auch sagen, warum das alles bei uns so klappt, zur Tagesmutter gegangen mit 5 Monaten. Wofür man ja übrigens auch verurteilt wird, was ich so scheiße finde. Weil das ist einfach eine individuelle Entscheidung. Naja, jedenfalls habe ich dann wieder gearbeitet und merke jetzt einfach auch, dass so, ich spreche mit meiner Freundin noch immer über Kinderthemen, Babythemen, was beschäftigt dich gerade und so weiter. Aber das ist einfach nicht mehr das vorherrschende Thema in meinem Leben. Es ist jetzt einfach mein Leben und es ist Alltag.
Ja. Wie hat denn dieses Jahr jetzt oder dieses, bei dir ja ein bisschen mehr, Christina, 2 Monate mehr, wie hat dieses Jahr Elternsein nicht nur euch jetzt verändert und irgendwie, was ihr vielleicht im Alltag macht und wie sich der Alltag ausgestaltet, sondern auch das Thema Beziehung verändert. Ich habe zum Beispiel gestern auch wieder gelesen, eine Nachricht von einer Person, die hat geschrieben, ich dachte nicht, dass mein Mann und ich so oft genervt voneinander sind. Das war ohne Baby nicht so. Oder einer hat auch geschrieben, für die eigene Ehe ist das gar nicht so einfach, wenn man kaum mal länger Zeit zu zweit hat. Wie hat sich eure Beziehung verändert im letzten Jahr?
Ich glaube, unsere Beziehung hat sich verbessert. Also in den ersten 3 Monaten, als ich nicht so emotional anwesend war, war das schwierig. Ich weiß noch, da, wo ich Weihnachten bei dir saß und wirklich gesagt habe, boah, ich weiß gar nicht, wie diese Beziehung weitergehen soll. Und das hat mir so gezeigt, wie wichtig doch Gefühle einfach so als Kid sind, wenn es schwierig wird. Und als sie aber zurückgekommen sind, war das wieder viel besser und ich habe gemerkt, dass wir viel mehr zueinander gefunden haben und eher so als Team funktionieren und so gelernt haben, dass Gleichberechtigung auch nicht heißen muss, dass beide das Gleiche tun. Ich bin vielleicht in manchen Dingen besser und dann mache ich die mehr. Oder jetzt auch wegen der Elternzeit mache ich die mehr. Und der andere macht aber andere Dinge oder macht auf emotionaler Ebene andere Dinge. Zum Beispiel ist es bei uns so, dass Jakob wirklich stundenlang mit Noemi spielen kann und das ganz toll findet. Und die blühen dann beide auf. Manchmal bin ich dann so ein bisschen neidisch und denke, ja super, jetzt ist er der Spaßpapa. Aber er hat da halt eine Stärke drin und ich werde vielleicht in der Pubertät dann eine coole Ansprechpartnerin sein oder so. Also zum einen so dieses, wir haben unterschiedliche Stärken, die wir jetzt einbringen können und dass wir mehr als Team das machen. Und deswegen würde ich sagen, sind wir eigentlich näher zusammengerutscht. Aber ich verstehe, ich kann das sofort nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, dass man so genervt und gereizt voneinander ist. Wenn wir, glaube ich, weniger Schlaf gehabt hätten oder so, oder ich jetzt schon arbeiten würde, hätten wir das ganz sicher auch gehabt.
Mhm. Und hast du das Gefühl, dass du so ein, irgendwie ist das auch unfair gewesen, Gefühl hast, weil du ja vorhin erzählt hast, dass du eigentlich auch ein bisschen hättest arbeiten wollen, das aber dann nicht ging?
Ja, das ist total unfair. Ja, voll. Also da haben wir auch neulich noch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, Jakob und ich, dass das jetzt einfach nicht so gelaufen ist, wie wir das vereinbart hatten und wie ich mir das vorgestellt hätte oder gewünscht hätte, so besser gesagt. Also ich hätte mir auch total gewünscht, das wie Christina zu machen, nach 8 Wochen langsam anzufangen und dann kontinuierlich was zu tun. Und das war jetzt echt ein Flop. Und da müssen wir uns besser aufstellen, wenn ich jetzt auch wieder anfange zu arbeiten. Bei uns hängt das halt viel mit der Art seines Jobs zusammen. Wenn er nicht da ist, ist er halt nicht da. Dann muss ich alles alleine machen. Aber das ist schon, da müssen wir dran arbeiten. Und da sind wir auch ein paar Mal aneinander geraten und also ich war einmal so wütend, da habe ich den Windelmüll einmal bei uns die Treppe runtergetreten, weil ich so sauer war und dachte, das kann nicht wahr sein. Ja, danach haben wir dann auch drüber gelacht und konnten das irgendwie ganz gut miteinander klären. Was ich vielleicht auch dazu sagen muss, ist, wir gehen zu so einer Paartherapie und das machen wir schon so seit 1,5 Jahren. Ich glaube, insgesamt waren wir so 7 Mal oder so erst da. Aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist wie so Wellness für die Beziehung. Und da spricht man dann über diese Konfliktmomente. Und ich finde das so, so wertvoll, dass wir das machen. Deswegen erzähle ich das auch. Ich finde, das ist keine Schwäche von einer Beziehung, sondern echt eine Stärke, weil wir da total dran wachsen. Und nicht nur als Paar, sondern auch als Individuum. Also ich lerne dadurch total viel und kann mich auch weiterentwickeln, weil natürlich die Person, mit der man am nächsten ist, die stößt uns ja am meisten auf unsere blinden Flecken. Und das erlebe ich als total bereichernd und hilfreich in so einer besonderen Zeit.
In der sich ja so viel verändert und verändert hat. Christina, wie war das bei euch?
Ich würde sagen, unsere Beziehung ist eigentlich noch so wie vorher. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als Romy kam, 12 Jahre zusammen. Also wir haben schon viele Situationen auch zusammen erlebt, viele verschiedene Wohnkonstellationen, Lebenskonstellationen. Also ich glaube, das hat uns auch geholfen, zu gucken, was kommt und was brauchen wir in herausfordernden Situationen. Und ich glaube, was uns beide auch total geholfen hat, war, dass wir einander so blind vertraut haben und uns gegenseitig überhaupt nicht eingemischt haben in die Art und Weise, wie die Person mit dem Kind umgeht. Es ist aber auch sehr deckungsgleich, wie wir das machen, das muss ich auch dazu sagen. Und dass wir uns, also was man nicht wegdiskutieren kann, selbst wenn wir ja auch so uns das 50-50 aufteilen, ist, dass die Zeit zu zweit natürlich weniger wird und dass wir da aktiv relativ schnell auch gegengesteuert haben und uns immer wieder Auszeiten zu zweit genommen haben. Und dann einfach waren die Omas hier oder die Tante und oder du und dann habt ihr uns den Rücken freigehalten und wir haben einfach was zu zweit gemacht. Das machen wir auch immer noch und das hilft schon total, einfach dann mal so wegzuzoomen. Aber ich muss auch sagen, klar ist Romy mega präsent in unserem Leben, mega präsent in unserer Kommunikation. Wir reden voll viel darüber. Wir sind auch solche Eltern, die dann abends auf dem Sofa sitzen und dann Videos uns vom Tag angucken, die wir selbst erlebt haben, einfach weil wir es so süß finden. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also das ist ja dann auch oft, dass das gesagt wird, das ist ein Beziehungskiller. Ist es für uns nicht. Das ist halt unser Leben, unser Projekt, unser Baby und wir freuen uns einfach voll drüber und das ist jetzt einfach ein Hauptkommunikationspunkt. Also ich würde nicht sagen, dass wir uns darüber entfernt haben. Ich würde auch nicht sagen, dass wir uns dadurch viel näher gekommen sind, weil das waren wir vorher auch. Was herausfordernd ist, wo ich auch an mir, also in den Situationen dann auf die Zunge beißen muss, ist, dass ich einfach gereizter bin. Und mittlerweile geht das, ne, weil, wie gesagt, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, dass Romy geboren wurde. Aber am Anfang mit diesem Schlafmangel oder auch diese Momente, wenn jemand sagt, boah, ich bin so müde. Und ich denke mir so, aha, ich auch. Und da muss ich immer sagen, ja, nein, es ist total in Ordnung, wenn du sagst, du bist müde. So, erzähl mir mehr davon. Ich bin vielleicht schneller gereizt, ja.
Aber hast du so ein Beispiel, wo du gereizt bist jetzt in deiner Beziehung?
Nee, das sind dann solche Situationen.
Okay.
Also genau, doch, das sind so typische Situationen.
Ja, die habe ich auch. Ja. So, wenn man so denkt, wenn der andere irgendwie so sagt, ja, aber jetzt muss ich mal erst 10 Minuten das machen, dabei kann ich das Kind nicht nehmen. Und man denkt so, ja, welcome to my world. Ich mache das die ganze Zeit mit dem Kind auf dem Arm. Ich wollte noch eine Sache sagen, die zu dem, was Christina gesagt hat. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass es ein Beziehungskiller ist. Und ich höre das so oft, dass Paare sagen, so, oh, wir haben keine Zeit mehr zu zweit. Aber ich finde, auch die Zeit mit dem Kind, die ist ja nicht, also die erlebe ich auch total als beziehungsintensive Zeit. Und ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt mehr Zeit explizit zu zweit ohne Kind haben müsste. Und was ich auch super, super wichtig finde, auch was Christina gerade schon gesagt hat, sich nicht einzumischen, wie der Partner das macht. Mein Gott, dann gibt er die Milch halt anders, zieht das Kind anders an oder legt es anders schlafen. Ja, so what? Also wer bin ich, dass ich jetzt irgendeine Erziehungsweisheit oder Deutungshoheit hätte und ich meinem Partner sagen kann, nein, mach das anders. Also soll der doch selber rausfinden. Ist doch vielleicht cool, wenn der Partner das anders macht und das Kind auch zwei Wege da kennenlernt.
Ich würde abschließend nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Ich babysitte ja auch manchmal, gar nicht jetzt unbedingt so viel eure Kids, aber auch die so von meiner Schwester hin und wieder. Und also ich bin nach ein paar Stunden fix und fertig. Wirklich, ich kann nicht mehr. Ich denke so, wie schafft ihr das? Es ist laut, es ist chaotisch, alles ist im Chaos. Und deshalb Frage, habt ihr wirklich immer Lust, Zeit mit euren Kindern zu verbringen?
Nein.
Natürlich nicht.
Nein, meine Antwort ist ganz klar, nein, habe ich nicht.
Nein? Erzähl mir mehr. Beruhigt mich.
Also, ja, nee, also alles andere wäre wirklich gelogen. Also es gibt Zeiten, da denke ich mir so, ich kann nicht mehr, ich brauche hier Zeit für mich, aber trotzdem habe ich das Kind. Das sind auch harte Zeiten. Oder neulich zum Beispiel, da war Moritz mal ein Wochenende weg und ich hatte, Romy war ganz alleine, 3-4 Tage sogar. Und Romy hat 4 Tage geschrien, was die wirklich nie macht, ne? Aber die war einfach krank. Und ich, also an Tag 2, saßen wir gemeinsam am Tisch und haben uns gegenseitig angeheult. Scheiße. Einfach, weil ich nicht mehr konnte und Romy auch nicht. Und es war nur schrecklich. Und da ist auch nicht schön zu reden. Das war einfach furchtbar. Und solche Situationen versuche ich jetzt einfach immer zu vermeiden, dass ich wenig solche langen oder längeren Strecken habe, bei denen ich wirklich alleine bin. Andere werden darüber lachen, weil sie noch viel länger alleine sind. Verena, du zum Beispiel bist ja auch viel länger alleine. Aber ich habe einfach für mich rausgefunden, dass ich meine Me-Time brauche und deshalb räumen wir uns die ja auch im Alltag total ein. Aber Moritz merkt das, also ich glaube, ich brauche diese Me-Time zum Beispiel auch mehr als Moritz die braucht und das merkt er auch total krass und ist dann sehr sensibel, Romy zu nehmen, ohne das zu thematisieren. Okay. Weil ich das gehört auch so weit dazu, dass ich in dem Moment auch ein schlechtes Gewissen habe. Also an dem, dieses Wochenende, was ich beschrieben habe, da saß ich auch am Tisch und habe geheult und habe mich gleichzeitig so schlecht gefühlt, dass ich offenbar nicht imstande bin, solche Situationen alleine hinzukriegen, dass ich irgendwie eine schlechte Mutter bin, weil ich keine Geduld habe. Also diese Schuldgefühle, die habe ich dann trotzdem. Das ist nicht so, dass ich mich davon freimachen kann, auch wenn ich jetzt ganz bestimmt und selbstbewusst sage, nee, ich finde es nicht cool, immer das Kind zu haben.
Ja, ich hänge gerade noch daran. Es ist voll schön, dass der Moritz das dann einfach merkt, dass du in dem Moment mehr Me-Time brauchst und dann einfach das Kind nimmt. Super schön. Total schön. Ich habe echt gelernt, ich glaube, das habe ich auch echt seit dem Kinder haben gelernt, dass ich konkreter sage, was ich brauche. Weil Jakob das nicht immer riecht. Und das ist aber auch okay, weil wenn ich dann sage, kannst du heute früher wiederkommen, ich möchte jetzt das und das machen, dann funktioniert das echt gut. Und hier wirklich so nicht zu warten, also bei mir hilft es nicht zu warten, bis der andere es merkt, sondern es zu sagen. Und ansonsten, das
ja, voll.
Chaos des Alltags, ja, manchmal finde ich, hilft Humor. Also wenn das Kind dann, weiß ich nicht, wieder das Milchpulver hinter deinem Rücken alles umwirft und es eine Riesensauerei ist und denkst, das kann nicht wahr sein. Ja, dann denke ich auch mal, ja gut, okay, ist eigentlich jetzt auch nicht so schlimm.
Chaos sehe ich aber tatsächlich auch gar nicht mehr. Also hier sieht es ja wirklich so schlimm aus, sehe ich nicht mehr. Und ich war ja schon ein wahnsinnig ordentlicher Mensch vorher, aber ich habe einfach so gemerkt zu priorisieren. Und Ordnung steht ganz weit unten. Aber Claire, das ist ganz witzig, weil meine Mama und meine Schwester sind ja gerade da und passen auf Romy auf. Und ich glaube, du hast ja gesagt, nach den 4 Stunden, wenn du aufgepasst hast, bist du voll fix und fertig.
Ja.
Und ich sehe das auch, dass die sehr auf Romy natürlich fokussiert sind. Und wenn die, weil sie aufpassen und wenn sie dann irgendwie mal meckert oder so, dann beschäftigen sie sich natürlich total mit denen, was ich super finde. Das würde ich aber oft gar nicht machen. Ich überhöre auch ganz viel Gemecker. Einfach, weil das geht gar nicht anders. Also sonst würdest du gar nichts mehr schaffen zu Hause. Sonst kannst du keine Spülmaschine aufräumen und nix. Und das ist vielleicht auch das, wenn das so das eigene Kind ist, was man dann auch viel betreut, dann blendet man, dann ist die Hemmschwelle, ab der man reagiert, vielleicht so ein bisschen verschoben.
Und fühlt man sich dann schlecht?
Nein.
Ich finde das voll okay. Das ist Teil der gesunden Vernachlässigung.
Ja. Ja, ja, finde ich auch.
Voll okay.
Das beruhigt mich sehr, das jetzt zu hören.
Ich denke auch immer, also man macht das, also da geht ja nichts kaputt bei dem Kind, wenn es jetzt mal kurz ein bisschen alleine jammert oder zum 5. Mal mit dem Ball spielen muss oder so. Ja.
Ja.
Oder dann halt auch mal das Handy in der Hand hat. Ja, gut.
Er schreit ja nicht. Also wenn die jetzt aus vollen Kräften schreien würde, würde ich ja hingehen. Aber ich kann nicht wegen jedem Rumgemecker reagieren.
Nein.
Das ist gut zu wissen, weil wenn ich auf die Kinder aufpasse, bin ich natürlich im vollen Fokus, ne?
Ja,
dann,
voll.
Dann bin ich wirklich so, ich bin dann immer so, oh mein Gott, es hat einen Mucks von sich gegeben, was mache ich jetzt? Nehme ich es auf den Arm, laufe ich rum, spiele ich mit dem Spielzeug, gebe ich ihr was zu essen und so weiter.
Ja, weil man ja auch total drin hat, wenn das Kind sich beschwert, dann ist irgendwas. Aber wenn du es halt 24/7 hast oder eine gewisse Zeit hattest, dann sind das die normalen Geräusche, die ein Baby halt auch macht, ohne was zu haben. Total. Aber das weiß man ja nicht, wenn man aufpasst.
Good to know.
Bei fremden Kindern ist man auch noch einfach ein bisschen vorsichtiger. Wenn ich auf andere Kinder aufpasse, dann denke ich auch immer, oh Gott, jetzt darf aber auf keinen Fall was passieren. Ich hoffe, dem Kind geht's.
Ja. Okay, also ich würde sagen, Fazit ist, Erwartung und Reality gehen schon auseinander. Nicht immer im Negativen, manchmal auch im Positiven. Aber je mehr wir eigentlich darüber sprechen würden, dass nicht alles immer nur schön und glänzend und wow ist, wäre es vielleicht sehr erleichternd für manche Eltern und würde ein bisschen Druck rausnehmen. Geht ihr damit?
Ja, 100 Pro.
Und damit, Christina, Frage an dich.
Mhm.
Hast du einen Kalenderspruch für uns? Wir enden hier auch mit einem Kalenderspruch.
Also ich habe es umgedreht, weil ich dachte, ich überlege mal in meinem Kopf, was sind Sprüche, die ich überhaupt nicht mehr hören kann. Und einer ist schon ein bisschen angeklungen vorhin, nämlich genießt die magische erste Zeit zusammen.
Streichen wir raus.
Habe ich ja tatsächlich früher auch geschrieben, Leuten, die ein Kind gekriegt haben. Seitdem ich das selber hatte, denke ich mir so, nee, vielleicht haben wir diesen Sparkle nicht. Ist auch in Ordnung. Und der zweite Spruch ist, den ich wirklich auch fatal finde, kleines Wunder, großes Glück.
Gott.
Ja, das kann sein. Aber vielleicht ist es auch kleines Wunder, großer Stress oder kleines Wunder, große Verzweiflung, kleines Wunder, große Sorgen. Kleines Wunder, wenig ich. Ich glaube, es ist auch sehr viel in die andere Richtung erweiterbar. Und das muss auch drin sein, das zu sagen. Und ich finde übrigens auch, um das noch zu ergänzen hier zum Abschluss der Folge, dass man das sagen darf, auch wenn man sich freiwillig dazu entschieden hat, ein Kind zu kriegen. Weil das finde ich ganz schlimm, wenn immer gesagt wird, ja, aber du wolltest das Kind doch. Wo ich mir so denke, ja, aber ich kann das jetzt trotzdem scheiße finden. Und ich finde, das muss ich jetzt auch mal kommunizieren können.
Ja, absolut.
Also.
Und das heißt ja nicht, dass man grundsätzlich nicht immer noch total happy ist, dass das Kind da ist und dass es insgesamt genau. Super tolles und Wunschkind und so weiter. Und trotzdem fühlt man sich halt mal richtig scheiße.
Klar, wie in anderen Lebenssituationen auch, die du dir freiwillig ausgesucht hast.
Keine Beziehung ist ja genau das Gleiche. In einer Beziehung ist ja auch nicht immer alles super. Müssen wir uns ja nichts vormachen.
Und trotzdem hat man sich die freiwillig ausgesucht.
Ja, genau.
Ihr lieben Verena, vielen lieben Dank, dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Christina natürlich dir auch. Und ich würde sagen, wir verlinken nochmal ein paar Sachen in den Shownotes. Könnt ihr gerne reingucken. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss, ihr beiden.
Das machen wir.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.